stimmt auf alle einladen, die das Esshaus im Mittelmeer einfach kurz beten. Ich wünsche es. Ja, Vater, du hast ein Projekt, du hast einen Plan für die Welt und du hast dir gut gedacht. Es ist ein sehr guter Plan, Herr. Und du siehst, dass es nicht immer so läuft, dass wir uns gegenseitig gut behandeln und gut miteinander umgehen. Und du siehst die Situation gerade in Lesbos und auch im Mittelmeer. Ich bitte dich, dass du da hilfst einfach den Leuten, dass du sie rettest, wirklich buchstäblich rettest, Herr, aus dem Meer. Und stell ihnen einfach Leute zur Seite, die noch von dir erzählen können und die erzählen können davon, was es noch für eine größere Rettung gibt, Herr, in dir. Und bitte ich, ja, komm du mit deinem Frieden rein, Herr, beweg du auch die Herzen der Autoritäten und der Politik, Herr, dass sich die Situation echt ändert und dass Menschen da nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, sondern wirklich wieder Perspektive haben und ihnen einfach auch geholfen wird, Herr. Amen. Gut. Gut. Das nach vorne kommen. Und der Ruth einfach schon Gedanken aufs Herz gelegt hat, dass du sie ruhig machst und dass sie wirklich ihr Mund dir dient, weil er ihre Gedanken dir dienen, dass du jedes Wort leitest, Herr, und auch unsere Herzen dafür offen machst, für das, was sie zu sagen hat und was du uns sagen möchtest, Herr. In deinem Namen. Amen.
Und lädt jeden Einzelnen auch von uns ein, als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ein Teil in diesem großartigen Plan zu sein. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, so beten wir alle im Vater unser. Das ist dein. Aber Gottes Wille, was ist das denn? Wer kennt den Willen Gottes? Wissen wir, was Gott will? Als Gott Abraham rief, sagte er, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen. Gott will das Volk Israel aus Ägypten befreien. Und so geht es weiter durch die ganze Bibel bis zur Vision des Johannes in der Offenbarung 21 steht es, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott will etwas. Gott hat etwas. Gott hat ein Ziel. Ja, Gott hat einen Plan mit uns. Was ist doch unser Plan? Was ist Gottes Plan? In Psalm 85, Vers 9 heißt es, dass Gott Frieden, Shalom will. Deshalb nennt der Ferner Gott auch in seinem Buch das Projekt der Shalom will. Das hebräische Wort Shalom bedeutet jedoch viel mehr als unser Wort Frieden. Shalom ist von dem Wort Schillen abgeleitet, was Befahl heißt. Man könnte sagen, Shalom ist dann, wenn Befahl ist, wenn die Schulden geglichen sind. Der hebräische Grundschal, Shalom, ist nicht einfach ein Friedenswunsch, sondern eigentlich eine Frage. Ist Shalom oder gibt es noch Schulden zu begleichen? Jemand hat diesen Gruß einmal frei so übersetzt. Freust du dich, mich zu sehen, oder bin ich dir noch etwas schuldig? Natürlich wissen wir alle, dass wir nicht nur finanziell aneinander schuldig werden. Manche Verletzungen, manche Schmerzen, manches Unrecht, die wir uns gegenseitig zufügen, können nicht mit Geld wiederum gemacht werden. Da ist unser Mehr Vergebung, das heißt Verzicht auf die Strafen, gefragt. Aber Shalom hatte in Israel noch eine andere Bedeutung. Andere Dimensionen. Auch die Beziehung zwischen Menschen und Gott wird mit diesem Begriff umschrieben. Wenn es zwischen dem Menschen und Gott dann ist verloren. Aber dann sieht in der Bibel auch, dass es eben nicht immer stimmt. Die Menschen sind aus der Beziehung mit ihrem Schöpfer herausgelaufen. Und manche machen das, was sie wollen, ohne auf die Stimme Gottes zu hören. Sind vorsichtig schuldig geworden. Wie kann je wieder Shalom zwischen Gott und den Menschen gelangen? Wir sehen eben, Gott sucht sehr nach einem Leben der Shalom. Ein Leben, wo wir unsere Sünden, ohne Glück, ohne die ganze Flüchtlinge, ohne den ganzen Wirrwarr auf unserer Welt. Das wollen wir doch. Doch ist das überhaupt, das ist doch überhaupt Leben. Dieses Leben will auch Gott. Eigentlich ist die Bibel nichts anderes als die Geschichte Gottes mit den Menschen auf dem Weg des Shalom. Sie ist eine Einladung auch an uns immer wieder, sich auf diesen Weg zu machen. Auf den ersten Seiten der Bibel sucht man sehr wenig das Shalom. Aber wir finden eine andere Formulierung, die wohl umschreibt, was später als Shalom genannt wird. Nach der Vollendung seiner Schöpfungsphase, so wie es uns die Kuri auch also gesagt hat, sagt Gott, es ist sehr gut. Gottes Schöpferwerk ist gelungen. Meer, Pflanzen, die Tiere und auch die Menschen. Es ist so geworden, wie er sich es gedacht hat. Es ist zweckmäßig, harmonisch, und dem entsprechenden Ziel entsprechend. Es lohnt sich etwas genauer hinzuschauen, was denn da als sehr gut bezeichnet wird. Es beginnt ganz bescheiden. Der Mensch ist nichts Besonderes. Er besteht aus Materie. Er ist aus den Zellen, Knochen wie die übrige Schöpfung. Aus großer Ackererde, sagt der biblische Text in 1. Mose 2, Vers 7. Deshalb hat ein Bibelausleger den Menschen einfach Erden genannt. Seht euch, sei der Mensch wert, sagt ein Chemiker, der die materiellen Substanzen eines Menschen analysiert. Wirklich nichts Besonderes. 10 Euro, denken wir. Und zugleich ist der Mensch etwas Großartiges. Ein wunderbares Meisterwerk der Schöpfung. Nicht ein Produkt des Zufalls, sondern das Ergebnis eines sehr guten Plans. Er gehört zur Schöpfung. Es ist durchaus bedeutungsvoll, dass wir uns als Teil der ganzen Schöpfung der Erde, der Luft und des Wassers, der Pflanzen und Tierwelt verstehen. Zum Shalom Gottes gehört ja die Harmonie der ganzen Schöpfung Gottes. Vielleicht würden wir mit Gottes Schöpfung anders umgehen, wenn uns bewusst wäre, dass wir auch Gedeih und Verderben dazugehören. Wir stehen der Erde, der Wasser, der Pflanzen, der Tiere nicht gegenüber und sollten sie überleben, wenn alles zerstört werden sollte. Des Weiteren ist der Mensch ein Lebewesen, sagt uns der biblische Text in 1. Mose 2. Der Lebewesen wird auch für die Tiere verwendet. Ein Mensch ist ein bedürftiges Wesen, das nur existieren kann, wenn es atmet und Nahrung zu sich nimmt. Doch dann kommt das Besondere. In Psalm 8 heißt es so: Ja, du hast ihm Würde und Macht verliehen. Es fehlt ihm viel und er werde wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alles hast du ihm unterstellt. Der Text im ersten Kapitel der Bibel sagt dasselbe in anderen Worten. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und es bezieht sich nicht nur auf das Äußere. Es hat vielmehr etwas mit seinem Auftrag zu tun. Der Mensch soll Gottes Stellvertreter, Verwalter in der Schöpfung sein. Gott hat die Schöpfung den Händen des Menschen anvertraut. Der Mensch ist ein Treuhänder Gottes in der Schöpfung. Deshalb ist der Mensch ein denkendes und weltgestaltendes Wesen. Der Mensch kann Kultur schaffen. das ist sehr gut. Und noch eine Beobachtung. Der Mensch tut das nicht allein, nicht als Einzelmensch. Mensch heißt in erster Mutter ein, so viel die Menschheit. Nicht der Einzelne, sondern die Menschheitsgemeinschaft erhält den treuenden Auftrag gegenüber der Schöpfung. Und wohl geht der Körper für einen Männer und Frau. Der Mensch ist ein Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Er hat Hilfe nötig und ist auf Ergänzung angewiesen. Und auch das ist sehr gut verfolgt. Und nicht zuletzt ist der Mensch ein Wesensvorteil. Der Mensch kann mit Gott leben. Der Mensch kann mit Gott in eine persönliche Beziehung treten. Der Mensch ist ein, ist Gottes ganz besonderes Geschöpf. Und auch das ist sehr gut von Gott. Gut ist das alles, weil alles zusammengehört. Alles in Harmonie zusammengehört. Der Mensch als Geschöpf und der Mensch als Gottes Stellvertreter. Der Mensch in seiner Gottes und der Mensch in seiner Beziehung zur Übrigen. Der Mensch als Denker und der Mensch aber auch mit seinen ganzen Gefühlen. Der Mensch als Frau und der Mensch als Mann. Wo alles in Harmonie zusammengehört, da ist eben alles sehr gut. Das ist Gottes Plan, sein Projekt. Wir leben ja voll im Zeitalter von Computer und Roboter. Man gibt Probleme ein und die Maschinen führen aus, was man ihnen bewegt. Das ist für mich schon immer was faszinierend, was so Computer und Roboter alles kann. Ist der Mensch auch solch eine Maschine? Hat Gott den Computer Mensch programmiert, damit er einen zuverlässigen Haushalter in seiner Schöpfung hat? Roboter haben Vorteile. Sie tun, was man ihnen sagt, und nicht nur der Mensch. Der Mensch ist ein Gegenüber zu Gott, eine Person. Der Mensch kann denken, kreativ sein, seine eigenen Willen mit ins Spiel bringen. Das ist doch großartig, oder? In den ersten Kapiteln der Bibel ist beschrieben, wie Gott den Menschen eine Aufgabe stellt, die er freiwillig und mit großem, aber nicht unendlichem Handlungsfreiheit ausführen darf. Das ist ein wahres Geschenk von Gott an uns. In dieser Aufgabe Aufgaben sind ihm Kompetenzen gegeben, aber auch Grenzen gestellt. Die letzte Autorität bleibt bei Gott. Wäre der Mensch nur ein Roboter, dann wäre alles klar. Weil er aber ein Mensch ist, kann er denken und träumen. Und die Schlange hilft ihm dabei. Und kennt dies Traum. Na, wie wäre es, wenn ich selber Chef wäre? Geht es ihm durch den Kopf? Ob das wirklich alles stimmt, was dieser Gott da sagt? Vielleicht will er mir nur etwas vorenthalten. Vielleicht meint er es gar nicht gut mit mir. Und weil der Mensch eben ein Mensch ist, kann er freiwillig treuen der Gott sich treiben. Oder auch eine andere Entscheidung treffen. All das, was wir unter dem Stichwort Versuchung und Sündenfall längst kennen, ordnen wir normalerweise als furchtbar und schrecklich ein. Aber sollten wir es nicht von der positiven Seite aus sehen? Es gehört zur Würde des Menschen, zur Größe des Menschen, dass er sich entscheiden kann, im Gegensatz zum Roboter oder Computer. Und er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Er hat sich entschieden, nicht Verwender Gottes zu sein, sondern selbst Verwender zu sein. Adam und Eva verstoßen gegen das göttliche Gebot vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Er hat sich entschieden, nach eigenen Gesetzen zu leben. Sündiges mehr als eine einzelne falsche Tat. Sünde ist Aufhebung, Treuebruch, Rebellion. Der Mensch will zum Rebell gegen Gott. Er rebelliert. Und wenig später ist er eine zweite Entscheidung. Er entscheidet sich gegen seinen Mitmenschen. Er wird zum Hurenmörder. Kein ermordet Abel. Auch das gehört zum Sündenfall. Das ist nicht nur Vergangenheit. Aber Gott hat ja mein Gehör. Bis heute stehen wir immer wieder vor Gott und müssen uns entscheiden. Will ich die vorgesehene Rolle als Treuhänder in der Schöpfung annehmen? Oder will ich nach meinen eigenen Gesetzen die Autonomie leben? Will ich meine Grenzen anerkennen und Gemeinschaft leben? Oder will ich alles im Alleingang machen? Ohne Gott. Doch ihr müsst erfahren, dass Entscheidungen auch ihre Verantwortung beinhalten. Menschliche Entscheidungen haben auch Konsequenzen. Wo bist du, Adam? Fragt Gott. Und wenig später folgt die Frage, wo ist dein Bruder? Mit diesen beiden Fragen ist die ganze Verantwortlichkeit des Menschen aufgegeben. Er muss Rede und Antwort stehen, sich verantworten. Und wiederum kann er sich entscheiden. Er könnte sagen, hier bin ich bin ein Rebell geworden, ich habe meine Kompetenzen überschritten. Doch die ersten Kapitel der Bibel erzählen uns etwas anderes. Der Mensch versteckt sich. Er schiebt seine Schuld auf seinen Mitmenschen, auf Gott selbst, auf die Schlange. Und die Frage nach dem Bruder beantwortet er gleichgültig. Soll ich ständig auf meinen Bruder aufpassen? Das Resultat ist tragisch. Der Mensch hat Gottlos. Gottlos, heimatlos, einsam zieht er über die Erde. Sehnsüchtig auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Aus dem Shalom-Projekt ist nichts geworden. Der Friede entschwindet aus allen Lebensbereichen. Die Harmonie bricht auseinander und es ist leider nicht mehr alles drin. Der Mensch jagt nach Liebe und findet Herrschaft und Unterdrückung. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft und findet Frieden, wo man hinschaut. Er sucht den Fortschritt und entfernt sich immer weiter von Gott. Das ist mehr als eine Beschreibung historischer Situationen vor vielen tausend Jahren. Das ist der Mensch aller Zeiten, auch unserer Zeit heute. Das ist der Mensch als Rebell gegen Gott. Und was macht Gott? Er gibt seinen Rebellen nicht auf. Es beginnt mit der Tatsache, dass Gott den Menschen Adam und Eva nicht vernichtet. Er bietet ihm Schutz und Lebensraum. Er bewahrt Noah und seine Familie vor der Flut und schließt mit ihm einen Bund. Das alles sind kleine Zeichen dafür, dass Gott uns, seine Geschöpfe, nicht ganz verworfen. Damit beginnt die zweite Stufe im Projekt Gottes und es heißt Heimsuchung, die Rückkehr zum Frieden. Gott will den Menschen wieder zurückgewinnen, freiwillig versteht sich, nicht als Roboter. Es soll wieder Mensch, wahrer Mensch werden, so wie Gott in sich gedacht hat. Er lädt uns immer wieder zur Mitarbeit ein. Die Bibel erzählt von Anfang bis Ende von diesem Buch. Auch wir sind immer auch wieder aufgerufen, dem Frieden nachzujagen. Und es steht auch in unserer heurigen Jahreslosung, in dieser Richtung, suche den Frieden und jage ihm nach. Psalm 34. Das markiert ein Leben. Das ist die Richtung, die uns von ihm Evangelium der gegeben. Der Zahnwitter ist überzeugt. Im Ziegenzug ist keine fromme oder lässige Pflicht, sondern etwas, das wir nicht selbst gut und sinnvolle Tage zu erleben. Grundsätzlich ist es für ein sinnvolles Miteinander immer wichtig, dass wir motiviert sind, uns dafür einzusetzen. Es ist wichtig zu wissen, dass wir zu einem sinnvollen Miteinander beitragen können, indem wir uns selbst zu unserem Verhalten und Innenleben bewusst erleben. Jesus dazu wenden. Auch im Gebet und einfach auch vor der Stille vor Gott immer wieder. Denn selbst im Frieden zu sein mit sich selbst, es ist ein solches Geschenk. Sowohl für uns selbst, als auch für unsere Mitmenschen. Dankbarkeit öffnet unser Herz und stimmt uns liebevoll. Dankbarkeit ist der erste Schritt zum inneren Frieden und damit der erste Schritt für Zufriedenheit und ein sinnvolles Miteinander. Und ich denke, unser Gott ist lieben, glaubt an uns. Er weiß einerseits, zu was wir fähig sind, um den Frieden zu stören, und andererseits klar er uns aber auch zu, dass wir das Gute tun und dazulernen. Ich überlegte so in meiner Vorbereitung, was gefährdet denn den Frieden in meiner Umgebung? Und so spricht der Psalm 34, auf die Jahresordnung steht dann auch sehr konkret von dem, was den Frieden gefährdet und was ihn fördert. Ein ganz wichtiger Punkt wird im Psalm dazu genannt, in Vers 14 steht, bewahre deine Zunge von Bösen, deine Lippen vor falscher Rede. Und dieser Vers ist mir in letzter Zeit sehr wertvoll geworden und auch sehr wichtig. Weil, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Vers für das liebevolle Zusammenleben. Ich habe heute die Schule gewechselt und als ich dann in das neue Lehrerkollegium kam, war ich mir vor vornherein schon aufgefallen, dass ich etwas ganz anders ist. Anders als vorher, ich kann es eigentlich noch nicht so einordnen, was es eigentlich ist. Und ich habe so gemerkt, keiner ist so auf den anderen neidisch. Jeder will dem anderen Gutes in der Pause ein Arbeitsblätter ausgetauscht, Probleme werden offen angesprochen. Das fand ich jetzt von der letzten Schule so nicht. Da wurde einfach, ja, hinterm Rücken der anderen oft geredet. Man merkte das, es bildeten sich immer das Grüppchen, keiner ging so mehr zuerlässig, es wurde immer miteinander gesprochen, von wegen was ausgetauscht. Und ja, der Zusammenhalt war schlecht, die Atmosphäre auch. Aber das fiel mir da zu dem Zeitpunkt nicht so sehr ein. Ich war nicht so oft in der Schule, weil ich natürlich sehr viel unterwegs war und dann immer da war. Aber erst dann, als ich in die andere Schule kam, fiel mir das auf. Und ja, das Getratsche hinter einem Rücken ist was ganz Schlimmes, glaube ich. Wo viel Unfrieden gesehen wird. Und jetzt bin ich einfach so dankbar, dass es einfach so wohltuend ist. In der neuen Schule. Ich gehe gerne dorthin, freue mich jeden Morgen, die Kollegen offen in die Augen sehen zu können, mit gleichen Grüßen zu sitzen. Und ja, man spürt hier, glaube ich, auch den Shalom Gottes. Bewahre deine Zunge vor Bösen, sagt der Zahnwitter. Vermeide das Böse und tu das Gute, suche den Frieden. Und so gibt es natürlich auch vieles andere, was den Frieden gefährdet, zum Beispiel unausgesprochene Erwartungen. Ich glaube, es ist der schnellste Weg zur Frustration. Nicht darüber reden, was wir voneinander erwarten. Oder Konflikte, die uns ansteckig bleiben, Recht haben wollen, andere tun oder sich abhängig machen von dem, was andere sagen oder wollen. Wir sind hartgelegt, wollen immer noch mehr oder auf der anderen Seite auch direkt erwerben. Jeder hat seine eigene Liste, die uns einfällt, wenn wir nachdenken, was den Frieden gefährdet. Und wir uns immer wieder ein Stück von Gott entfernen. Und ich glaube, es schließt auch das Bekennen ein, wo haben wir den Frieden nicht gesucht. Wir kennen alle Situationen, wo kein Frieden zu stören ist. Denk an deinen Alltag, an deinen Arbeitsplatz, an Kontakte, die du hattest, an unsere Gemeinde. An Chancen, die du verpasst hast oder wo du über das Ziel hinausgeschossen hast. Gerade da gibt uns auch die Jahreslosung immer wieder Hoffnung. Denn sie fordert uns auf, ihr Sehnsucht nicht aufzugeben, sondern weiter zu suchen. Und so können wir dann auch nach vorne schauen. Was würde denn? Vielleicht hat jemand das starke Anliegen, sich für die Korrekturinitiative gegen den Export von Waffenlieferungen in Bürgerkriegsländern einzusetzen. Oder sich für die Flüchtlinge zu engagieren, wie man es gehört hat. Oder jemand anders merkt, ich glaube, ich sollte diese Person um Entschuldigung bitten. War bei mir auch so diese Woche. Ich habe mir gedacht, jetzt predige ich den Sonntag in einem Frieden zu den Menschen und zu Gott, und eigentlich habe ich auch das so vor Augen gehabt, eigentlich sollte ich die mal anrufen, weil ich glaube, irgendwas, habe ich gespürt, irgendwas, einfach sollte ich es mal anrufen. Und ich schob schon vor mich hin, und am Samstag, wenn ich das jetzt mache, und als ich dann mein Handy am Morgen anschalte, schrieb mir genau diese Person. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch jetzt gar nicht, und wir konnten uns ja per WhatsApp austauschen, und es war für mich so ein Geschenk. Ja, das ist, dass die andere Person jetzt da mischen, wo ich uns daran anrufen möchte. Ja, wir haben alle bestimmte Neigungen, die wir uns zwischenmenschliche Kontakte angehen oder Konflikte angehen oder eben nicht. Manche tragen sie aus, die Konflikte, manche vermeiden sie oder bagatellisieren sie oder gehen sie offensiv an. Man kann sie runterschlucken oder austeilen, vergeben oder offene Rechnungen nachtragen. Manchmal fällt es uns leicht, etwas zu klären. Manchmal haben wir Hemmungen und Ängste. Das ist nicht nur eine Frage unseres Wesens, sondern auch unserer Kompetenzen, unserer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Kompetenzen kann man lernen, als es in der Schule und einüben. Ein Krankenhausseelsorger hat das, wie wir uns in einem Konflikt verhalten mit den Tasten, die jemand auf dem Klavier spielt, verglichen. Alle, die Klavier spielen, haben mit wenig Tasten angefangen zu üben und dann das Repertoire erweitert. Manchmal war das bestimmt mühsam und lästig, aber hat sich gelohnt. Oder? Züge den Frieden heißt, bilde dich, fang an und bleib dran. Auch ein paar andere Tasten zu üben, als die du schon jetzt tun kannst. Es gibt Tasten, da bin ich zu Hause, das macht mir gar nichts aus, das fallen mir leicht. Und andere fallen mir schwer zu spielen. Und es gibt solche, die muss ich einfach alle üben. Ein paar Tasten, die ich immer wieder üben muss, heißen zum Beispiel, dass ich mich bei Meinungsverschiedenheiten bemühe, selbstbewusster Meinung rein. Und trotzdem den Anteil sinnvoll zu geben. Das muss ich echt immer wieder üben. Nicht entweder oder, sondern beides. Oder ich habe manchmal die Erwartungen und Wünsche, hohe Erwartungen und Wünsche an meine Mitmenschen. Da muss ich einfach üben, dass ich nicht so viel erwarte und dann oftmals enttäuscht und frustriert werde. Plus erzeugt Ärger und der Unfriedezieht dann in mein Herz ein. Wieso sollte ich doch um meine Verantwortung machen? Die andere reagieren, das habe ich nicht in der Hand, aber ich übernehme Verantwortung für mein Verhalten. Oder manchmal nehme ich mir vor, einfach zuversichtlich durch den Tag zu gehen, Schritt gewagt, einfach im Vertrauen, dass Gott dabei ist und dass er mich auch trägt und durchträgt auf manche schwierige Situationen. Aber immer wieder merke ich auch, dass Vertrauen kein Besitz ist, dass ich einfach so habe, sondern immer wieder auch ein Wort. Ja, diese Tasten gehen nicht automatisch bei mir aus dem FF, sondern die muss ich immer wieder mir bewusst machen und auch einüben. Aber ich weiß, dass es sich lohnt, sie zu üben, um meinen inneren Frieden und den Frieden zu meinen Mitmenschen zu finden. Vielleicht hast du auch solche Tasten, die du immer wieder üben musst oder willst. Bei all dem geht es nicht so sehr um ein Nett zueinander, das wäre viel zu klein und zu wenig gedacht. Gott ist deinem liebenden Vater, ist die Beziehung zu dir unendlich. Es geht heute in erster Linie darum, dass du Gott nahe ihm bist. Und ich denke, wenn wir bei Gott, unserem Schöpfer, sind, der uns so einzigartig geformt hat, dass wenn wir auf ihn schauen, in Liebe und Vertrauen, dann werden uns ganz automatisch auch die Dinge wichtig, die ihm so sehr am Herzen liegen. Die Liebe zu unserem Vater und die Gemeinschaft zu ihm und mit ihm sind der Motor für unser eigenes Handeln. Oder wie Jesus selbst sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Und letztlich ist die Suche nach dem Frieden die Suche nach Gott selbst. Gott finden und selbst von Gott gefunden werden, mich heimsuchen lassen von Gott, zurückkehren zu Gott, zu seinem Frieden. Das ist mehr als ein guter Vorsatz, das gibt unserem Leben Richtung. Von Gott her und zu Gott her. Frieden sei mit dir, der wahre Frieden, den wir nicht verstehen, der wie ein Strom in unser Leben fließt, der Wunden heilen kann, die wir nicht sehen, weil es Gottes Frieden ist. Friede sei mit dir. Amen. Wir haben jetzt gerade auch das Heimsuchen oder das von zu Gott wieder hinwenden wichtig geworden. Und dafür wird es die nächste Zeit einfach da sein, wo wir zusammen Lieder singen und bei denen es zu Gott geht. Und wo ich euch einfach auch einladen möchte, überlegt, was ist Gott für euch dran? Gibt es was, wo Gott zu euch sprechen muss oder müsst ihr Gott was sagen? Wie ist es für euch heute Morgen richtig, einfach vor Gott zu kommen und zu dem Frieden und zum alles ist gut zu uns und zu Gott.
Oh, wollen, da das übrigens Gemeinschaft zu haben und darüber in Frieden zu kommen. Shalom für dich. Danke, dass du uns dafür zu dir ziehst und wir immer mehr in deiner Gegenwart sein. Ja, ich bitte, dass du uns dieses Shalom immer wieder neu bewusst machst und neu offenbarst in unser Herz. Ja, da immer wieder neu ausrichtest auf das, was du vorhast und was du eigentlich teilen willst. Thank you.
Und ja, Paulus schreibt da im 1. Korinther, ja, er gibt es.